Herr, gib mir die richtigen Worte und gib mir den richtigen Ton. Worte, die deutlich für jeden von dir reden. Du hast genug davon. Amen. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Lasst mich heute die Predigt mal zum Einstieg mit einer kleinen Geschichte beginnen. Ein Mann, der in eine fremde Stadt umziehen musste, wurde dort auf eine sehr lebhafte Gemeinde aufmerksam. Dieser Gemeinde ging es so richtig gut. Es gab viele Aktivitäten, es gab ein gutes Miteinander. Ja, und wie es in großen Gemeinden oft so ist, gibt es auch ausreichend finanzielle Mittel und auch viele Aufgaben rund um das Vermögen. Und immer, wenn jener Mann diese Gemeinde sah, so hat er mitbekommen, welche Freude dort herrschte. Sein innigster Wunsch war es, dazuzugehören. Aber es war nicht wirklich einfach. Er betete zu Gott, dass er doch den richtigen Anschluss zu diesen Menschen bekäme und endlich wirklich zu dieser Gemeinde dazuzugehören. Als er eines Tages ganz innig betete, antwortete Gott auf sein Gebet. Mein lieber Sohn, wenn du es schaffst, in dieser Gemeinde aufgenommen zu werden, dann gib mir doch bitte Bescheid. Ich wäre auch gern dabei. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an diese kleine Geschichte. Ich habe sie vor längerer Zeit einmal in der Zinfo verfasst. Sie begleitet mich, seitdem ich sie gelesen habe. Sie soll ganz sicher nicht andeuten, dass große und lebhafte Gemeinden ohne Gott sind. Die Geschichte soll auf keinen Fall aussagen, dass große und lebhafte Gemeinden Gott aus ihrer Mitte verloren haben. Aber die Geschichte regt zum Nachdenken an. Sie lässt uns darüber nachdenken, was der Kern unserer Gemeinde sein muss, was wir bei all unseren Aktivitäten in unserer Gemeinde als wichtig empfinden müssen. Sicher wünschen wir oft, dass unsere Gemeinde wächst, dass wir möglichst viele Menschen unter Gottes Wort ziehen, weil die Botschaft, die wir haben, doch die beste ist. Unsere Botschaft ist die beste, die uns Menschen weitergegeben werden kann. Aber wollen wir mit allen Mitteln dafür kämpfen, dass die Gemeinde wächst? Ich lasse diese Frage erst einmal im Raum stehen. Und wenn ich den vorgeschlagenen Predigttext für den heutigen Sonntag vorlese, wird vielleicht noch nicht wirklich klar, welche Verbindung zwischen dem Text und der Einleitung steht. Aber vielleicht kommt er dahinter. Eine der Botschaften aus diesem Text hilft uns aber, Gottes Wirken zu verstehen, wie Jesus Gemeindeaufbau treibt, welche Prämissen für ihn gelten und wie er Jünger gewinnt. Ich habe den Textvorschlag übrigens um einige Verse erweitert. Ich lese aus Johannes 6 die Verse 55 bis 67. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Jesu Worte erzeugen eine Scheidung unter den Jüngern. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ist das euch ein Ärgernis? Was nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dort auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben, aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr nicht auch weggehen? Ja, es gibt viele Aspekte in diesem Text, die wir beleuchten könnten. Ich sage vorweg, dass ich nicht den Anspruch habe, alles zu beleuchten. Es ist mir aber wichtig geworden, die Seite zu beleuchten, die uns Einblick in Jesu Verständnis von Gemeinde und Gemeindeaufbau geben. Jesus redet in der Synagoge und viele hören ihm zu. Das ist doch super stark. Das sind Gelegenheiten, die auch für den Redner gut sind. Wir erleben es doch häufig in Gesprächen oder wenn wir andere Gespräche verfolgen, dass dem, der gerade redet, nicht zugehört wird. So viele Zuhörer gleiten immer wieder schon in die Gedanken ab, was wir oder was die Zuhörer auf das Gehörte antworten können. Jeder kämpft irgendwie um einen Redeanteil in der Hoffnung, seine Botschaft und seine Meinung mitteilen zu können. Und irgendwie auch mit dem Anspruch, gehört zu werden. Und hier schließe ich unsere Bibelgespräche und Bibelarbeiten nicht aus. Und nein, über Gottes Wort ins Gespräch zu kommen, ist nicht schlecht. Ja, es ist sogar gut. Aber die Predigt sollte auch einen Platz in unserem Gemeindeleben haben. Sie ermöglicht es, uns zuzuhören und über das Gehörte nachzudenken, ganz ohne den Anspruch, sich dazu äußern zu müssen. Ja, und wer dennoch das Bedürfnis hat, sich zur Predigt zu äußern, der kann das gerne nach dem Gottesdienst tun. Jesus hat also hier die Chance zu reden und viele hören zu. Es ist doch toll, er erreicht viele Menschen und kann denen jetzt ordentlich Honig in den Mund schmieren. Er kann sie mit Worten einhüllen, die eine Sehnsucht erwecken, Jesus nachzufolgen. Er hat nun die Chance, Nachfolger zu rekrutieren. Nachfolger, die seine Lehre aufnehmen und verbreiten. Er kann nun die angenehmen Seiten des Glaubens herausstellen und das eine oder andere verschweigen. Man kann ja noch später damit rausrücken, wenn die Leute erstmal angefixt sind. Man darf ja schließlich keinem direkt vor den Kopf stoßen. Man muss immer schön geschmeidig bleiben, wenn wir Menschen gewinnen wollen. Denken wir nicht manchmal so, wenn wir von Jesus erzählen? Das Tröstende, die neuen Perspektiven für unser Leben und über den Tod hinaus, ja, das sind Botschaften, die wir gerne auf den Markt bringen. Damit können wir Leute für Jesus begeistern. Aber Jesus kommt hier mit einer blutrünstigen Geschichte. Ja, gar mit Kannibalismus. Wir sollen Jesus Fleisch essen, wir sollen Jesu Blut trinken. Nur so werden wir gerecht und haben überhaupt erstmal einmal die Chance, zum Vater zu kommen. Das ist doch grausam, oder? Wenn wir diese Worte hören, werden sofort vorhandene Verknüpfungen in unserem Gehirn angesprochen. Ganz klar. Denken wir, hier geht es um das heilige Abendmahl, hier geht es darum, dass wir Jesus in uns verinnerlichen und mit ihm eine Einheit bilden. Hier geht es darum, dass wir Jesus in unser Leben und in unserem Körper, in unserem gesamten Sein aufnehmen. Und wie es so ist, wenn jemand sein Blut und sein Fleisch gibt, er verzehrt sich. Jesus gab sich für uns dahin, er gibt sich für uns dahin, damit wir leben. Er will in uns leben, er will mit uns fest verbunden sein. Und sicherlich habt ihr noch viele, viele Gedanken über die Bedeutung der Worte Jesu. Aber die Leute damals, sie bekommen die Worte Jesu völlig unvorbereitet präsentiert. Und sicher hat nicht jeder der Zuhörer gleich die alttestamentlichen Texte wie aus Jesaja 53, Vers 7 vor Augen. Er wurde misshandelt, er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Tja, und die Berichte vom Abendmahl am Vorabend von Jesu Gefangennahme, die kannten sie schon mal gar nicht. Und dennoch erzählt Jesus von seiner Stellung, von dem, wie wichtig er für uns ist. Er erzählt davon in den vorangegangenen Versen. Er erzählt, dass es für unser Leben zwar wichtig ist, Brot und anderes Nahrhaftes zu essen, aber trotzdem müssen wir sterben. Die Väter des Volkes Israels haben Manna in der Wüste gegessen. Gott hat sie damit vor dem Hungertod bewahrt. Ihr Überleben in der Wüste war dadurch gesichert. Gestorben sind sie dennoch. Eigentlich absurd. Ob man früher oder später stirbt, was macht das eigentlich für einen Unterschied? Warum glauben wir den Wert oder die Erfüllung unseres Lebens darin zu sehen, ein möglichst langes Leben zu führen? Aber Gott sorgt für sein Volk auch im irdischen Leben. Nun Jesus macht deutlich, dass genügend zu essen zu haben wichtig ist zum Leben. Aber sterben müssen wir trotzdem. Okay, dann vielleicht etwas später, weil Verhungern ist ja nur eine Todesursache von vielen. Und nun ist es Jesus wichtig, die Menschen und uns heute auch darauf hinzuweisen, dass wir mit Jesus eine Speise haben, mit der wir nicht sterben müssen. Und wir wissen, dass es hierbei nicht um das irdische Leben geht, sondern um das Leben nach dem irdischen Tod. Jesus bezeichnet sich in den vorangegangenen Versen als Brot des Lebens, als das, was wir für unser Leben benötigen, das, was wir essen müssen, um echtes Leben zu haben. Und was lesen wir nun im Text? Dass die Jünger zwar die Worte nicht sofort verstanden haben, aber dann noch irgendwie darauf vertrauten, dass es schon alles so stimmen müsste, was Jesus von sich gibt? Nein, sie ärgerten sich. Dem Text können wir entnehmen, dass Jesus über die 12 Jünger hinaus noch viele, viele Jünger hatte. So wie sich aus dem Text erkennen lässt, gehören die 12 aber zum engeren Kern der Jünger. Aber Jesus folgten auch schon zu seinen Lebzeiten viele Menschen mehr nach. Sie hingen Jesus an den Lippen und hörten auf das, was er sagte. Ihnen gefiel offensichtlich sein Wesen, sein weises Handeln und vor allen Dingen seine Worte. Seine Worte, die doch viel Kraft besaßen. Vielleicht waren auch einige dabei, die seine Wundertaten miterlebten und deswegen dabei waren. Also doch vielleicht nicht viel anders als heute. Ja, Jesus war ein guter Mann in der fernen Vergangenheit und hat viele weise Dinge gesagt und hat eine gute Lebensform für sich gefunden. Jemand, der sehr friedliebend war und seine Aura, die bis in die heutige Zeit verbreitet ist. Ja, und wenn wir alle ein bisschen wie Jesus werden, ihn als großes Vorbild ansehen, dann wird diese Welt ein Stück weit besser. Ist die Sicht schlecht? Nein, ganz und gar nicht. Aber es ist auch sehr gefährlich, nur so zu denken, dass Jesus nur unser gutes Vorbild ist. Ein bisschen wie das Manna in der Wüste. Es hilft dafür, das gesellschaftliche Leben oder dem gesellschaftlichen Leben eine Orientierung zu geben und eine Moral zu geben, die die Welt ein wenig humaner macht. Humaner, menschlicher. Ich musste bei dem Gedanken ein bisschen schmunzeln, als ich darüber nachgedacht habe, seit wann ist menschlich eigentlich eine gute Eigenschaft? Der eine oder andere mag über mich lächeln, aber ist der Mensch nicht nur dann erträglich, wenn er die Gebote Gottes beachtet? Die Gebote, die verhindern, dass wir unsere Nächsten bestehlen, dass wir das Familienleben und die ehelichen Beziehungen zerstören, dass wir uns vor Neid zerfressen oder uns über unsere Eltern stellen, die uns den Start ins Leben überhaupt ermöglicht haben? Bedeutet human zu sein, nicht eher raffgierig und eigennützig zu sein und seinen eigenen Vorteil so in den Zielen zu verfolgen, die das noch unterstützen? Okay, das nur am Rande, aber der Begriff Humanität erscheint unter diesen Aspekten dann doch etwas zweifelhaft, wenn wir damit Gutes verbinden. Dahingegen ist es doch erstrebenswert, statt humaner eher christlicher zu werden oder ganz und gar ein Christ. Jemand, der nicht nur den Anstrich hat, ein Jesu-Jünger zu sein, sondern jemand zu sein, der Jesus in sich aufgenommen hat und mit ihm eins geworden ist. Also wenn wir Jesus als ein Vorbild sehen, wie er mit den Menschen umgegangen ist und wie er gelebt hat, welche Einstellung er zum Leben hatte, dann ist es gut. Wenn wir Jesus aber nicht in uns aufnehmen, wenn wir uns nicht mit ihm verbinden, dann ist es eben nur für diese Erde gut, aber nicht darüber hinaus. Und das ist doch unser Ziel, mit Jesus auf ewig verbunden zu sein. Jesus wusste genau, was er sagte. Er wusste, dass seine Worte polarisieren. Er wusste, dass er seine Jüngerschaft spaltet. Er wusste, dass sich viele an seinen Worten ärgern und dass er viele Anhänger verliert. Und dennoch hat er es gesagt. Wir würden es vielleicht destruktiv nennen. Aber was nutzt es? Beleuchten wir dieses Handeln Jesu, so ergeben sich für uns zwei Seiten. Die eine Seite des Redenden und die des Hörenden. Wir finden uns auf beiden Seiten wieder und ich beginne erst einmal mit dem Aspekt des Hörenden. Ist es nicht manchmal so, dass wir eine Predigt hören und uns ärgern? Manchmal ist es die Art, wie sie präsentiert wird. Manchmal sind es die Inhalte. Möchten wir nicht manchmal schreiend davonlaufen? Wie oft passiert es, dass Menschen fernbleiben oder vielleicht gar ganz von der Gemeinde fernbleiben oder nur dann, wenn ein bestimmter Prediger auf der Kanzel steht? Und nein, liebe Leute, ich komme jetzt nicht damit, dass alles, was ein Prediger von der Kanzel sagt, unfehlbar ist. Wenn es so wäre das, was in der Apostelgeschichte 17 im Vers 11 steht, nicht notwendig zu lesen. Da steht, sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Was haben die jungen Christen in der Urgemeinde damals gemacht? Sie haben die Predigt gehört, die Bibel zur Hand genommen und das überprüft, was sie gehört haben. Sie wollten nicht, dass ihnen irgendein Quatsch erzählt wird. Und es wird in keiner Weise in der Bibel geringschätzend erwähnt, wenn Menschen das machen. Niemand hat gesagt, dass wir darauf vertrauen sollen, was uns die Prediger sagen. Nein, im Gegenteil. Wir Christen sind angehalten, mündig zu sein. Wir sollen das prüfen, was wir hören. Wir sollen uns gegenseitig Hilfestellungen geben. Nun ja, irgendwie glaubt doch jeder, dass die, die hier am Rednerpult stehen, doch ein bisschen weiser sein müssen als die Zuhörer. Ein bisschen mehr wissen müssen als die, die zuhören. Aber ich sage euch, ich bin mir sicher, dass viele in der Gemeinde mich mit ihrem Bibelwissen locker in die Tasche stecken. Und ich sage euch, das ist gut so. Prüft bitte das, was ihr hört. Beschäftigt euch damit. Auch wenn ihr euch darüber ärgert, was ihr gehört habt, prüft es anhand der Bibel, ob es aus Gottes Wort kommt. Oder ob der Prediger nicht doch das gesagt hat, was Jesus, der Heilige Geist, uns mitteilen will. Es lohnt sich immer, darüber nachzudenken, was wir gehört haben und anhand des Wortes Gottes und anhand der Bibel zu prüfen, was gesagt wurde. Und wenn uns etwas auffällt, was nicht mit der Bibel in Einklang zu bringen ist, das sollte dann für sich selbst ins Reine gebracht werden, der falsche Aspekt vielleicht vergessen werden. Und man kann natürlich auch mit dem Prediger oder mit anderen Menschen darüber reden und sich austauschen. Wir sind also mündige Nachfolger Jesu, die das hinterfragen, was sie hören. Aber niemals, um jemand bewusst auflaufen zu lassen, sondern immer konstruktiv, um zu lernen und die Lehre am Wort zu orientieren. Nur so reifen wir miteinander und tragen die Sache Jesu voran. Also das, wie Jesus es für unser Leben wünscht. Jesu direkte Worte mussten nicht geprüft werden. Sie konnten aber anhand der Schrift und der Tora, die es damals gab, verglichen werden. Aber auch die Leute damals konnten sie nicht direkt verstehen, obwohl dem, der daran geblieben ist, oder wohl dem, der daran geblieben ist, so wie die Zwölfe. Wenn du dich ärgerst, sei dir sicher, Jesus sieht das. So wie es im Vers 61 steht, da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ist es euch ein Ärgernis? Jesus musste die Jünger erst gar nicht dazu hören. Er musste nicht von ihnen hören, dass ihnen die Rede nicht passte. Nein, Jesus sah es selbst. Und glaubt mir, wenn man hier vorne steht, dann merkt man sehr deutlich, wie das ankommt, was gesagt wird. Und nicht nur hier, das gilt generell so, ob im Beruf oder in der Freizeit. Ich denke, dass auch Jesus hier ein sehr feines Gespür dafür gehabt hat, wie seine Zuhörer reagieren. Wenn ich das so sage, ist es so keinesfalls als Drohung gemeint, so wie der liebe Gott sieht alles oder pass auf, kleine Hand, was du tust, der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Wobei das Liebe bei der liebe Gott dann auch nur als Merkmal zur Wiedererkennung gemeint ist. Nein, Jesus sieht es, wenn du dich über die Predigt ärgerst. Er gibt sich Mühe, darauf einzugehen. Er erklärt seinen Jüngern, was er mit seiner Rede meinte, was die Aussage des Ganzen ist. Er erklärt hier, dass es nicht darum geht, sein Fleisch zu essen. So lesen wir in Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben, sagt Jesus. Und deswegen müssen wir vom Abendmahl nicht erst ein Stück Esspapier in Fleisch und Rotwein in Blut verwandeln. Damit wir Fleisch und Blut zu uns nehmen. Nein, es geht hier um den geistigen Hintergrund. Wenn wir Abendmahl feiern, dann geht es um die Gemeinschaft untereinander und vor allem um die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus. Diese Erkenntnis konnten die Jünger nur dadurch erhalten, weil sie nicht weggelaufen sind. Sie sind dabei geblieben und hören bis zum Ende zu. Mir ist bewusst, dass es ist allzu menschlich, bei jedem Ärgernis zu stoppen und damit aufzuhören, zuzuhören, in ärgerlichen Gedanken zu schwelgen. Und wir verpassen oft die eigentliche Botschaft. Die 12 sind dabei geblieben. Ja, das waren nun einige Gedanken aus der Perspektive des Zuhörens. Wir sind von Jesus selbst dazu beauftragt worden, seine Botschaft weiterzutragen. Dieser Befehl bringt jeden von uns in die Situation des Verkündigers. Daher halte ich es auch für wichtig, den Aspekt des Predigers mit einigen Gedanken zu versehen. An Jesu Handeln, an der Vorgehensweise Jesu erkennen wir, dass es ihm nicht darauf ankommt, die Menschen einzulullen. Es kommt Jesus nicht darauf an, sie mit rhetorisch geschickten Redewendungen zu fesseln und in seine Nachfolge zu bringen. Es geht ihm nicht darum, seine Gemeinde zahlenmäßig zu füllen, nur damit die Gemeinde groß wird. Nein, ganz und gar nicht. Er bringt die Dinge auf den Punkt, er nennt die Dinge beim Namen. Er hat in seinem Vertrag kein Kleingedrucktes, keine AGB, die beim Vertragsabschluss gerne verschwiegen wird, die niemand gerne liest. Aber wenn der Vertrag unterschrieben ist, dann haben sie dennoch Gültigkeit. Nein, Jesus spricht alle Konsequenzen an, die eine Nachfolge bedeuten. Er nennt Sünden beim Namen. Er deckt Fehlverhalten schonungslos auf. Wir lesen es an vielen Stellen in der Bibel. Er drückt kein Auge zu, wenn Unrecht geschieht und wenn es in unseren Augen eine Kleinigkeit ist. Jesus spricht es an, auch wenn sich die Menschen darüber ärgern. Ja, in diesem Fall auch sogar so darüber ärgern, dass sie ihn nicht nur verlassen, sondern auch nach dem Leben trachten und ihm umbringen. Hass pur. Und warum? Weil die Wahrheit für uns Menschen oft hart ist. Wir Menschen, die wir uns gut nennen, so wie Johann Wolfgang von Goethe es in dem Gedicht ausdrückt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Und nun hält Jesus uns einen Spiegel vor. Wir sehen einen Sünder. In der Begebenheit, mit der wir uns heute beschäftigen, ist zwar die Sünde und der Spiegel nicht das Thema. Und dennoch geht es um ein Thema, über das sich die Menschen in der damaligen Zeit geärgert haben. Er bezeichnet Gott als seinen Vater. Er redet über das innige Verhältnis zu seinem Vater in Vers 65. Und er sprach: Darum habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. ein absolutes Reizthema. Gott war ein ferner Gott und Jesus brachte ihn zu den Menschen. Von der Ferne in eine absolute Nähe. Nein, das konnte nicht sein. Das war zu viel für die Leute und die Leute wandten sich ab und gingen weg. Mensch, mögen wir denken. Konnte Jesus es den Leuten nicht ersparen? Hätte er sich nicht mal auf die Lippen beißen können und es irgendwann schon einmal schonend erklären können oder ganz verschweigen? Es gibt doch so viele tolle Botschaften, die eingängig sind und die Leute fesseln. Nein, trotzdem Jesus genau wusste, was seine Worte bewirken, hat er es gesagt. Und warum? Weil es nichts nutzt, eine große Nachfolgerschar zu haben. Es nutzt nichts, viele Menschen einem Phantom nachlaufen zu lassen. Es kommt darauf an, dass die Menschen, die Jesus nachfolgen, mit Haut und Haar hinter ihm stehen. Die ihm nachfolgen und ganz genau wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Es geht nicht um die Oberflächlichkeit, die das Leben auf dieser Erde verbessert. Es geht darum zu erfassen, was über den Tod hinaus Bestand hat. Denn ein kluger Spruch sagt, ganz sein oder lass es ganz sein. Es wird auch von uns Christen erwartet, dass wir klar Stellung beziehen und nichts verwaschen darstellen. Wir haben ein Wort, wir haben die Bibel, an der wir uns orientieren können. Uns es nutzt nichts, wenn wir sie in Nebel hüllen. Wir würden Menschen dann in die Irre führen. Damit ist der Zweck verfehlt. Wir hätten zwar eine Gemeinde, die gut funktioniert, die viele Aktivitäten aufweist, die humanitär eine gute Arbeit leistet, aber den Herrn nicht an Bord hat und damit sowas von tot ist und nur Brot für den irdischen Hunger hat. Und was nutzt es dann? Jesus ist es also in erster Linie wichtig, dass die Wahrheit verkündet wird, auch wenn sich seine Jünger darüber ärgern. Also bittet er seine Jünger nicht, zu ihm zu halten, nein, er sieht sich um, wartet ab, stellt fest, dass die Menschen sich zurückziehen. Einer nach dem anderen geht. Was für eine traurige Szenerie. Jesus sitzt da und die Leute gehen von ihm weg. Er, der echte Liebe für jeden empfindet. Im Vers 67 lesen wir dann die Frage Jesu, die er an die 12 richtet. Wollt ihr nicht auch weggehen? Er stellt es ihnen frei. Jesus zwingt niemand in seine Nachfolge. Nein, er macht das Angebot, ihm nachzufolgen. Und jetzt? Jetzt macht er ihnen quasi das Angebot, zu gehen. Wollt ihr nicht auch weggehen? Es hätte ihm das Herz gebrochen, wenn sie gehen, ganz sicher. Aber er bittet sie nicht zu bleiben. Er stellt es ihnen frei. Leute, das steigert unsere Verantwortung, die wir übernommen haben. Einen Anspruch, den wir an uns selbst haben sollten. Es geht nicht darum, mit Gewalt Menschen zu Christen zu machen. Es geht nicht darum, eine Staatsreligion einzuführen. Die Religionsfreiheit, in der wir leben, ist von Jesus selbst gewollt. Unsere Aufgabe ist es, durch unser Leben, durch unser Reden und Handeln, das Angebot des Glaubens an unseren Herrn Jesus Christus den Menschen nahezubringen. Die Entscheidung liegt nicht bei uns. Die Verantwortung dafür, ob sich Menschen von Jesus abwenden oder zu ihm hingeführt werden, liegt nicht bei uns. Wir werben nicht, wie Klinkenputzer unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, für unseren christlichen Glauben. Nein, wir gehen auch auf das Kleingedruckte ein. Wir sehen. Wachsen und gedeihen liegt in der Hand unseres Gottes, um bei einer biblischen Aussage zu bleiben. Das Großartigste und Beeindruckendste dieses Bibelabschnittes finden wir am Ende des Textes. Und den Kennern unter uns ist beim Lesen des Bibelabschnittes für den heutigen Sonntag ganz bestimmt aufgefallen, ich habe bei dem Vers 67 aufgehört. wollt ihr nicht auch weggehen? Aber wie reagieren dann die Jünger? Gehen sie? Hauen sie vor lauter Ärger auf Nimmerwiedersehen einfach ab? Der Redelsführer unter den Jüngern ergreift das Wort. Na, wer schon? Petrus. Er bekennt seinen Glauben, so in etwa: Ich glaube an Gott, den Vater, den Heiligen, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Ja, so klingt das oft, wenn wir unseren Glauben bekennen in so manchen Gottesdienst. Ich meine, was Petrus da in Vers 68 und 69 von sich gibt, das kommt vom tiefsten Herzen. Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Mehr müssen wir dazu gar nicht sagen. Lasst uns darauf vertrauen, dass es keinen anderen Ort auf dieser Erde gibt, an dem es mehr Leben gibt, als an Jesu Seite. Dass niemand bessere Worte findet als Jesus selbst. Und deswegen bekräftigen wir dieses Bekenntnis auch in unserem nächsten Lied. Und ich hoffe, jeder kann von Herzen mitsingen. Amen.